Relevant.
Das Wochenmagazin.
Ein Podcast von RF Media Schweiz.
Unser liebes Handy. Es ist omnipräsent. Wir brauchen es für alles Mögliche. Kommunikation, Inspiration oder auch einfach, um ein Zugbillett zu lösen. Und wenn nicht das Handy, dann der Computer oder das Tablet. Fast alles ist schon digital. Praktisch alle Informationen gibt es online und die Aktenschränke sind leer. Wir kommunizieren über das Handy, haben Meetings online und gehen vielleicht auch nicht mehr live an eine Veranstaltung, sondern digital. Was einen Haufen Vorteile hat, hat aber meistens eine Schattenseite. In dieser Folge von Relevant wollen wir herausfinden, was macht Digitalisierung mit unserer Gesellschaft? Also welche Auswirkungen hat sie zum Beispiel auf den Zusammenhalt? Dazu gibt es eine Studie und da haben wir in dem Relevant genauer hergeschaut. Wir haben die Resultate auch noch eingeordnet mit einer Soziologin und uns ein paar Meinungen zum Thema Digitalisierung von einzelnen Personen hineingeholt. Spannend ist, je nach Alter, Gesundheit oder der finanziellen Lage haben die Menschen nicht die gleichen Möglichkeiten in der Gesellschaft. Auch wegen der Digitalisierung. Was man da dagegen machen kann, über das reden wir in dieser Folge von unserem Wochenmagazin Relevant. Ich bin Bea Kobel. Der Digitalbarometer misst jedes Jahr die Stimmung unserer Bevölkerung in Bezug auf Digitalisierung. Die Studie die wird vom Risikodialog durchgeführt und von der Mobiliar finanziert. Sie wollen herausfinden, was für Chancen und Gefahren die Bevölkerung bei der Digitalisierung sieht und wo sie sich auch mit einbringen möchte. Daniela Ramp ist Projektleiterin beim Risikodialog im Bereich Digitalisierung und Gesellschaft und auch Projektleiterin bei dem Digitalbarometer. Sie erzählt Angela Albrecht, welche Schlussfolgerungen sie aus dem Digitalbarometer können ziehen.
Im Themenfeld gesellschaftlicher Zusammenhalt im digitalen Wandel haben wir die Chancen und die Risiken für den Zusammenhalt, für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und sozialen Zusammenleben abgefragt. Wegen dem ist es sehr interessant zu schauen, was nimmt jetzt die Bevölkerung für Chancen und Risiken wahr. Die drei Top-Chancen, die wir sehen im Digitalbarometer, sind die Modernisierung der öffentlichen Verwaltung, neue Zugänge zu der Bildung und Stärkung des lokalen Engagements. Und dort kann man vielleicht sagen, bei der Modernisierung der öffentlichen Verwaltung, was hat jetzt das mit gesellschaftlichem Zusammenhalt zu tun? Ich glaube, auch die Modernisierung der öffentlichen Verwaltung ist effizientere und benutzerfreundliche digitale Verwaltung, kann Zugang zu öffentlichen Dienstleistungen vereinfachen und schneller machen, also das verbessern Dienstleistungen grundsätzlich. Wichtig ist dort einfach, dass Zugänglichkeit gewährleistet ist.
Was heisst so Zugänglichkeit gewährleistet? Was muss das sein, dass das der Fall ist?
Also sicher ist wichtig, dass zum Beispiel Barrierefreiheit gewährleistet ist, dass die Anwendungen auch einfach sind, sodass sie vor allem auch von den Bürgerinnen und Bürgern oder von der Bevölkerung kann genutzt werden, die vielleicht weniger digitale Kompetenzen haben, weniger digital affin sind. Die zweite Chance, die sind neue Zugänge zu der Bildung. Also das trägt sicher sehr zur Bildungschancengerechtigkeit bei. Also gerade so hybride Angebote erleichtern vielen den Zugang zu der Bildung. Und Stärkung vom lokalen Engagement. Das ist etwas, was mich persönlich ganz besonders freut, dass das unter diesen Top 3 Chancen ist für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Also bei der Stärkung vom lokalen Engagement sicher zu sagen, dass gerade so Messenger-Dienst natürlich die Vernetzung extrem viel einfacher macht. Also da kann man gut zum Beispiel sich organisieren in der Nachbarschaft und dann tatsächlich auch die beiden Räume, den digitalen und den analogen Raum, gut zusammenbringen. Also man vernetzt sich im digitalen und kann dann analog im physischen Raum sich zum Beispiel treffen. Und zusätzlich glaube ich auch, dass gerade so Plattformen gerade für Junge extrem wichtig sind. Zum Beispiel die Organisation von Freiwilligenarbeit, um auch die Freiwilligenarbeit irgendwie attraktiver zu gestalten.
Gibt schon mal einen guten Überblick, eben die drei Punkte, die man als Chance da herauskristallisieren konnte. Gehen wir mal weiter zu den Risiken. Dort steht auf der Webseite, dass 66% der Befragten jetzt unabhängig von politischer Orientierung oder am Bildungsniveau sehen den gesellschaftlichen Zusammenhalt in der Schweiz jetzt im Kontext mit Digitalisierung als gefährdet. Das ist schon noch viel, so 2/3. Was kann man sagen, wie kommt es so zu dieser höheren Zahl?
Ja, also 2/3, das ist tatsächlich ein sehr, sehr hoher Wert. Wir haben dort auch noch geschaut, was sind dann die konkreten Risiken, die wahrgenommen werden. Und dort ist an höchster Stelle statt Manipulation Desinformation. Gut an dem ist, dass man sieht, okay, also es wird als grosses Risiko wahrgenommen. Und was als Risiko erkannt wird, das kann man auch angehen.
Was für Manipulation? Also es geht jetzt da um Medien oder um Mitteilungen oder wo fühlen sich die Menschen manipuliert? Die
Verbreitung von Falschinformationen ist de facto ein Problem. Wenn man also nicht mehr sicher sein kann, ob das, was man sieht, auch wirklich stimmt. Erstens sind KI-gestützte Algorithmen, die Informationen verbreitet und es bildet sich so Filterblasen, es bildet sich so gezielte so Räume, wo sich dann Menschen bewegen. Das macht es schwieriger, so mit Andersdenkenden in Kontakt zu kommen. Und das ist natürlich eine grosse Gefahr für den Zusammenhalt und für unser demokratisches Zusammenleben auch.
Was gibt es für Massnahmen, die es da braucht, um dieser Manipulation und auch dieser Desinformation entgegenwirken?
Also was sicher extrem wichtig ist, ist die Stärkung von Medienkompetenz in der breiten Bevölkerung und dass man auch zielgruppenspezifisch schaut, wann erreicht man wie. Die Jungbevölkerung ist sehr viel sensibilisiert. Die Medienkompetenz wird stark gefördert. Da gibt es viele Schulen, die da sehr viel machen. Bei der älteren Bevölkerung gibt es Studien, die anlegen, dass die ältere Bevölkerung Falschinformationen zum Beispiel mehr verbreitet. Das ist aber auch wichtig, dass man gerade die Plattformen Verantwortung zieht. Die KI, die Algorithmen, die sind sehr intransparent. Da gibt es Forderungen von verschiedenen Organisationen. Zum Beispiel die Junge Akademie Schweiz hat dort einen Vorschlag gebracht, jetzt gerade, dass man zum Beispiel Plattformräte einsetzt. Da könnte man sich auch vorstellen, dass es so Ethik-Labels gibt dann für die Plattformen, wo man eben ganz gezielt so Faktenchecker zum Beispiel einsetzt. Es gibt so einen Trade-off zwischen Meinungsfreiheit und dann wirklich Verbreitung von Falschinformationen. Also da braucht es breit abgestützt eine Diskussion drüber. Und es muss transparent sein, um das Vertrauen herzustellen.
Ein weiterer Punkt, der auch bei der Risiken gestanden ist, das ist ja der fehlende soziale Austausch. Hat die eigentlich auch einen Zusammenhang mit der Manipulation und Desinformation?
Das hat auch fast schon mit dem dritten Punkt dann auch wieder zu. Das dritte ist gesellschaftliche Polarisierung und Spaltung, also die Risikowahrnehmung. Der KI-gestützte Algorithmus ermöglicht auf der einen Seite den Austausch mit auch Gleichgesinnten. Gleichzeitig kann es aber auch dazu führen, dass man eben mit Andersdenkenden nicht mehr in Kontakt kommt. Also digitale Kommunikation kann eine wichtige Bereicherung sein, kann eine wichtige Ergänzung sein, ersetzt aber den physischen Kontakt, die physischen Begegnungen nicht. Wenn man es komplett ersetzt oder wenn es zu wenig physischen Kontakt gibt, dann kann das einfach langfristig auch zu Entfremdung führen.
Die Erkenntnis aus dem Digitalbarometer, wenn wir mal runterbrechen auf unsere Gesellschaft und auf verschiedene Gruppen, armutsbetroffene Personen oder zum Beispiel auch auf Menschen mit einer Behinderung. Bevor wir da reintauchen, haben wir die Resultate aus dem Barometer aber noch mit einer Soziologin besprochen. Lea Stahel ist Oberassistentin am Soziologischen Institut der Uni Zürich. Dioni Merz hat mit ihr reden.
Auch für die Soziologin ist klar, Digitalisierung im Zusammenhang mit unserem Zusammenhalt in der Gesellschaft, da gibt es Chancen und Risiken. Das ist auch im Digitalbarometer so rausgekommen. Auch wenn das Bild, das viele Leute an ihren Handys hängen, weit verbreitet ist, die Soziologin sagt, dass das noch nicht heissen muss, dass da der soziale Zusammenhalt auseinandergeht.
Nur weil Personen digitale Medien unterschiedlich nutzen, das ist nicht per se problematisch. Jeder sollte eigentlich selber autonom und nach der eigenen Präferenz entscheiden, wie oft er tut oder wie er digitale Medien nutzen und in den Alltag integrieren. Jedoch ist es so, dass wenn wir die Angebote nutzen, sehen wir eben tatsächlich, dass es so strukturelle Hürden gibt, wo nicht alle gleich viele Chancen haben, um das dann eben zu nutzen.
Das bedeutet, dass man aus soziologischer Sicht sieht, dass es Unterschiede gibt, wie gut dass man an digitale Medien herkommt und die auch nutzen kann. Die sozialen Ungleichheiten gibt es auch bei uns in der Schweiz. Die junge Leute mit einer guten Ausbildung, die näher an der Stadt wohnen, die haben eher Vorteile, weil sie sich besser auskennen mit digitalen Medien und sie auch anwenden können. Ältere Leute mit wenig Bildung sind eher benachteiligt. Da spielen dann verschiedene Faktoren eine Rolle.
Also zum Beispiel, hat man überhaupt einen Computer daheim, hat man ein Handy, hat man Internetzugang, hat man Software? Und da sehen wir, dass zum Beispiel armutsbetroffene Personen oft, die haben kein Internet, Anschluss haben, kein Laptop zu Hause. Das heisst, sie müssen ihre Bewerbung auf dem Natel schreiben, sie sind fürs Internet von Dritten abhängig, was dann auch wieder zu Datenschutzproblemen führen kann. Also obwohl eigentlich fast alle in der Schweiz ein Handy und irgendwie Internet haben, gibt es dann eben trotzdem konkret dann, in konkreten Situationen Unterschiede.
Und die Unterschiede, die können dann auch verstärken, dass Personen mit einer besseren Ausbildung noch mehr profitieren, sich besser vernetzen zum Beispiel. Und da gibt es verschiedene Vorteile für die Personen, die eben besser gebildet sind.
Was man auch findet, dass bildungsnahe Leute digitale Medien und Internet eher die brauchen, um sich weiterzubilden, um an Informationen zu bekommen. Bildungsferne Leute, die dann eher die Medien für Unterhaltung nutzen oder einfach zum Einkaufen zum Beispiel. Und so können sich eben bildungsnahe Leute durchs Internet weiterbilden, können weitere Vorteile haben, während die anderen das einfach anders nutzen.
Die sozialen Ungleichheiten, die können dann durchaus dazu führen, dass man sich auch nicht als Teil von einer Gesellschaft wahrnimmt, dass man sich ausgrenzt fühlt und dass man bei gewissen Sachen, ein Billett online kaufen für einen Zug zum Beispiel, einfach nicht nachkommt.
Das erfordert eben kontinuierlich, dass man da investiert, dass man die entsprechenden Ressourcen hat. Und wenn man schon mal anfänglich einen Nachteil hat, dann kann er sich eben auch kumulieren. Und dann später ist das schwieriger aufzuholen. Also wenn Leute schon mal Schwierigkeiten haben, mit dem Handy umzugehen, ist jetzt mit dem ganzen KI, wird es dann noch schwieriger. Und irgendwann mal ist das Risiko, dass man halt digital exkludiert wird, dass man abgehängt wird. Und das kann natürlich auch wieder die digitale Ungleichheit verstärken.
Ich wollte dann von der Leha Steil auch noch wissen, was wir denn jetzt machen können als Gesellschaft, wenn wir so soziale Ungleichheiten entdecken. Für sie ist ein Ansatz, dass man sich als Gesellschaft überlegen muss, wo man her will. Also was für ein Ziel, das man erreichen will.
Ist einfach, dass wir immer länger und immer intensiver digitale Medien nutzen. Oder geht es vielleicht darum, dass digitale Medien genutzt werden, damit wir uns wohlfühlen oder damit irgendwelche Fairness-Ziele erreicht werden in der Gesellschaft. Und da das braucht, glaube ich, noch auch in Zukunft einen demokratischen Prozess, wo sich das eine Gesellschaft überlegt und dass dann so Werte definiert werden und dass das dann eben auch in Regelungen, digitale Regelungen, in sogenannte Governance kann übersetzt werden.
Also Regelungen, die auch in der Regierung und vom Gesetz her abgestützt sind. Zum Beispiel, dass man soziale Medien einschränken würde oder gewisse digitale Angebote zugänglicher machen für alle. Für Lea Steil ist klar, aus der Sicht der Soziologie, also aus dem Blickwinkel der Gesellschaft, ist es nötig, dass man das alles nicht einfach schleifen lässt.
Ich glaube, wenn man da nicht tut, politisch und rechtlich dagegen steuern, dann wird es wahrscheinlich nicht besser, sondern nur noch schlimmer. Und ich glaube, es liegt wirklich in der Hand von einer Gesellschaft, hier zu Normen, zu Gesetzen zu kommen, wie man digitale Medien kann nutzen, und zwar gewinnbringend, sodass in der Gesellschaft nicht zu digitaler Ungleichheit, zu digitaler Exklusion oder zu anderen Risiken wie Anfeindungen, Hass oder Spaltung, was man dann eben nicht will.
Das Gespräch mit der Soziologin Lea Stahel zeigt, dass die Digitalisierung für den Zusammenhalt in der Gesellschaft eine Chance ist, aber auch Herausforderungen mit sich bringt. Es gibt soziale Gräben, Ungleichheiten, sodass nicht alle die digitalen Medien gleich brauchen können. Sie exkludieren gewisse Gruppen, hat Lea Stahel gesagt. Wie kann man also dafür sorgen, dass das nicht passiert? Das haben wir vom Inklusionsexperten Oliver Merz wissen. Er ist Leiter vom Institut Inklusiv. Dass alle einen Platz haben in der Gesellschaft, das ist eines von seinen Kernthemen. Auf die Frage, wie er den allgemeinen Zusammenhalt in der Schweiz würde betiteln, da sagt er:
Also was wir jetzt gut zum Beispiel im Platten sehen, mit dieser Katastrophe, dass wenn es wirklich Not ist, akut, da sind wir recht gut, würde ich sagen. Im Schnell einander helfen, unkompliziert, dann können wir es innerhalb von kürzester Zeit unsere Kleider irgendwo hinschicken oder bringen sogar, gell. Da würde ich sagen, sind wir recht gut. Zum karitativen, akuten Not beseitigen oder lindern, da sind wir eigentlich gut, haben auch eine lange Tradition in der Schweiz.
Auf der anderen Seite sagt er, dass die Gesellschaft immer mehr in kleine Gruppen und Milieus auseinandergeht. Aus seiner Sicht gibt es da auch kaum Punkte, wo sich die Gruppen begegnen.
Wir sind wie getrennt im Alltag. Vielleicht im Arbeiten sieht man sich im Zug, aber so in den dritten Ort, wo man sich privat trifft, da geht man dort hin, in den Club und ins andere Beizli. Und dort wissen wir eigentlich, dass Vorbehalt könntest abbauen oder eben Zusammenhalt fördern, wenn du siehst, wenn du Begegnungen wagst. Also wir bräuchten eigentlich, würde ich sagen, vor allem mehr Raum und Begegnungsmöglichkeiten.
Für Oliver Merz ist klar, begegnen kann man sich auch digital. In einem Chat oder auch in einem Online-Meeting. Die physische Begegnung, dass man sich so eins zu eins trifft, die kann man aber nicht ganz ersetzen. Wichtig ist für ihn auch das Stichwort barrierefrei. Dass zum Beispiel eine Webseite so aufgebaut ist, dass sie alle brauchen können. Digitale Medien, die sollten für alle zugänglich sein. Eben, ohne Barrieren.
Insbesondere für die, die eben erst recht drohen, rauszukippen, ihrem Milieu vereinsamen oder sogar ihren vier Wänden vereinsamen. Das betrifft übrigens Kirchen genau gleich. Also, man hat auch dort, spätestens seit der Corona-Pandemie, hat man gemerkt, da gibt es auch Möglichkeiten, oder? Man kann Livestream machen und so weiter. Aber wenn das dazu führt, dass Leute erst recht daheim bleiben und sich nicht mehr sehen, dann führt es genau zum Gegenteil.
Auch da ist die Frage, ob digitale Kirche ein Treffen in einem Gottesdienst kann ersetzen kann. Auf diesen Fall kommen wir dann im letzten Teil dieser Podcast-Folge nochmal zurück. Einem Inklusionsexperten ist es wichtig, dass alle dazugehören, inkludiert sind und eben nicht exkludiert.
Man kann einfach sagen, wenn wir Menschen kennen, wenn wir wollen, dass Menschen dazu, also dass andere dabei sein können, nicht nur mehr, sondern die uns auch noch wichtig sind, das braucht eben Beziehungen, Kontakt, Freundschaften, dann wirst du Wege suchen, oder? Um das irgendwie ermöglichen, ob das dann digital ist oder physisch, ist dann das eine. Aber es darf einfach nicht dazu führen, dass man quasi das Physische ganz ausschaltet und sagt, ja, wir haben jetzt Digitalisierung, die löst alle Probleme. So ist es nicht.
Bleiben wir noch bei diesen verschiedenen Gruppen. Der Oliver Merz sagt, dass es durchaus Gruppen gibt, die gefördert sind, dass sie digital abgehängt werden. Momente, wo die Digitalisierung eben nicht alle Probleme löst. Ältere Leute, Armutsbetroffene oder auch Menschen mit einer Behinderung gehören da dazu. Das hat ja auch die Soziologin Lea Stael im ersten Teil dieser Folge bestätigt. Digitalisierung kann da einen Graben in der Gesellschaft vertiefen. Es gibt aber auch die andere Seite.
Man muss natürlich klar sagen, es gibt viele Gruppen, für die ist Digitalisierung eine echte Chance. Das heisst, es gibt viel mehr Zugang zum Leben, sage ich jetzt mal, als ohne. Zum Beispiel Menschen mit Sehbeeinträchtigung. Die sehen nicht viel oder vielleicht sogar gar nichts, aber die haben Möglichkeiten, digital ihre Zugänge zu finden. Oder die sind dann zum Teil erst recht in den sozialen Medien. Das ist ihre Möglichkeit, Kontakt zu haben. Oder sind erst recht mit WhatsApp unterwegs und Video oder was immer. Oder Sprachnachrichten. Also es gibt viele Möglichkeiten. Aber auch dort, es müssen halt die Tools und die Instrumente und die digitalen Optionen, die müssen einfach barrierefrei sein.
Das wiederum würde ermöglichen, dass alle die gleichen Chancen haben und ein Teil von dieser Gesellschaft können sein. Aber wie sieht das konkret aus im Alltag? Sind wir barrierefrei unterwegs? Wie erlebt jemand, der im Rollstuhl sitzt, den sozialen Zusammenhalt in der Schweiz? Das wollen wir von Simone Leuenberger wissen. Sie ist Präsidentin vom Verein Glaube und Behinderung und selber im Rollstuhl. Und sie ist Grossrätin im Kanton Bern. Joni Merz hat mit ihr telefoniert. Er hat sie gerade in der Mittagspause von einer Session im Berner Parlament verwünscht. Als erstes hat er sie gefragt, wie sie Digitalisierung wahrnimmt. Ist sie eine Hilfe oder eben doch eher eine Barriere?
Sobald oder solange der Zugang mit der Digitalisierung ermöglicht wird, ist Digitalisierung ein Segen. Also ich lebe es bei mir beispielsweise, wenn ich eine Reise muss organisieren von A nach B, dann geht es praktisch ohne Digitalisierung nicht, weil ich nicht herausfinden kann, ob ich noch einmal rein mit meinem Lächelrollstuhl, wie ist der öffentliche Verkehr barrierefrei, muss ich etwas organisieren oder kann ich einfach spontan reisen.
Aber für euch so, wenn ich jetzt höre, ist die ganze Digitalisierung, die Hilfsmittel schon auch etwas, wo ihr sagt, hey, das erleichtert mir meinen Alltag persönlich?
Das erleichtert mir meinen Alltag sehr. Also wenn Ich gebe jetzt beispielsweise die ganzen Unterlagen vom Grossen Rat in Papierform umschleppen, dann komme ich an meine physischen Grenzen, wo ich schlichtweg nicht die Kraft habe, für die ja, kiloweise, stapelweise Papier umeinander zu tischen. Und heute kann ich einfach alles auf meinem Laptop haben, kann dort alles so bearbeiten, wie ich es will. Habe dort Zugang zu allen Informationen, die ich brauche. Und für mich ist das eine sehr grosse Erleichterung, weil da bin ich nicht angewiesen auf zusätzliche Unterstützung.
Jetzt, wie erlebt ihr es? Ist Digitalisierung auch etwas, wo ihr sagt, das ist eine Möglichkeit, die mich mehr auch an der Gesellschaft teilhaben lässt? Ich kann mehr teilnehmen, auch am gesellschaftlichen Leben der Digitalisierung. Wie erlebt ihr das?
Ja, im öffentlichen Verkehr kann man das vielleicht sagen, oder auch mit den Möglichkeiten, dass man Orte kann über den Computer vorher wie anschauen kann. Ja, da kann ich den Zugang herausfinden. Aber Digitalisierung allein schafft natürlich den Zugang bei weitem nicht, weil halt sehr häufig noch Orte nicht kennzeichnet sind bezüglich Barrierefreiheit oder digital nicht kennzeichnet sind. Also beispielsweise, wenn ich in einen Gottesdienst will, ist es für mich relativ schwierig herauszufinden, ist das barrierefrei möglich mit meinem Elektrorollstuhl, hat es Stufen, muss ich mich quasi voranmelden, haben sie allenfalls einen Lift, wo der irgendwo der Schlüssel beim Hauswart, Hauswartin ist, Sigristin ist, was ich vielleicht nachher noch muss herspringen, für den zu holen. Das schafft natürlich die Digitalisierung im Moment noch nicht, weil die Informationen halt nicht zur Verfügung gestellt werden, sodass man sie digital über eine Webseite abrufen könnte. Das würde sehr erleichtern, die Teilhabe.
Das ist etwas, was ich mit dem Oliver Merz auch schon darüber geredet habe im Interview. Er hat auch das Stichwort barrierefrei benannt, dass das ganz wichtig ist. Wo gibt es gerade ein konkretes Beispiel noch zusätzlich, wo er sagt, da wünschte ich mir eine Veränderung?
Es geht halt auch da wieder um einen Einbezug von Menschen mit Behinderung. Ich stelle immer wieder fest, dass Menschen mit Behinderung und ihre Anliegen und ihren Bedarf, was sie haben, schlichtweg vergessen geht, weil man die Lebenswelten von Menschen mit Behinderung nicht kennt. Wir kommen halt aus einer fürsorglichen Haltung raus gegenüber Menschen mit Behinderung. Und die Fürsorge, die muss wie Platz schaffen, Platz lassen, dass Menschen mit Behinderung sich selber einbringen können und selber ihr Leben und schlussendlich auch das gesellschaftliche Leben mitgestalten.
Jetzt noch eine Schlussfrage, Frau Leuenberger. Ihr seid ja selber Mitglied vom Grossen Rat im Kanton Bern. Wie fest ist euch das auch ein Anliegen, dass ihr das politisch einbringen könnt? Jetzt gerade, dass es barrierefreier wird zum Beispiel?
Das ist mir natürlich ein grosses Anliegen und ich merke auch hier, dass die Lebenswelt von Menschen mit Behinderung praktisch inexistent und unbekannt ist. Und ich versuche hier halt mit meinen Worten, mit meinen Gesprächen, die ich führe, mit meinen Vorstössen, auch, die ich mache, auf Menschen mit Behinderung und ihre Anliegen aufmerksam zu machen, so dass sich wirklich in dieser Gesellschaft auch etwas ändern kann.
Simon Leuenberger, Grossrätin und Präsidentin vom Verein Glaube und Behinderung. Wir kommen in die Schlussrunde dieser Podcast-Folge. Wir wollen aber noch einen Aspekt anschauen, den wir schon ganz kurz angeschnitten haben, nämlich den Bereich der Spiritualität. Digitalisierung hat gerade da in den letzten Jahren recht Fahrt aufgenommen. Mit Direktübertragungen aus Kirchengemeinden oder auch mit digitalen Angeboten, wo man sich fast ausschliesslich online trifft. Gibt es da auch eine Art von einem Gemeinschaftsgefühl? Kann eine digitale Kirche ein physisches Treffen ersetzen? Simon Weinreich ist Pfarrer und Abt beim Netzkloster. Das Netzkloster ist ein digitaler Raum für christliche Meditation und Achtsamkeit.
Wir sind zu 98% digital. Man kann sich mehrmals am Tag einloggen. Wir sind dann verbunden per Zoom. Und kommt dort in 20 Minuten Stille. 98% digital, weil es gibt einen Tag im Jahr, da sind wir physisch vor Ort, wo wir uns treffen, aber sonst ist wirklich alles, was wir machen, online.
Die Menschen, die online dabei sind, die kommen vor allem mit Bedürfnissen von der Stille, Achtsamkeit und der Ausrichtung auf Gott.
Wir vom Netzkloster, wir probieren, diese Form von Stille, von einer christlichen, kontemplativen Spiritualität, eben so alltagstauglich machen mit digitalen Mitteln.
Im Alltag oder auch in den Ferien? Überall auf der Welt kann man sich da zuschalten. Das sieht Simon Wähnreich als grossen Vorteil.
Ich war irgendwie unterwegs und dann war es 11:30 Uhr, unsere Zeit für die Mittagsmeditation. Und dann konnte ich einfach schnell mit dem Auto rausfahren, mein Handy zücken, mich einwählen. Und dann bin ich verbunden mit der Netzkloster-Community und wir sind miteinander still. Und das hilft einfach, eben so eine Gemeinschaft zu haben, wo man in die Stille geht. Ich könnte es natürlich auch für mich allein machen, aber das hätte ich vielleicht jetzt in dem Moment auch nicht gemacht. Wodurch das so einfach möglich ist, bleibt man eher auch dran. Und gerade für das Thema Meditation ist das auch wichtig, dass man es eben regelmässig einübt.
Durch den grossen geografischen Raum werden die Leute von der ganzen Welt erreicht. Aber kann so eine richtige Gemeinschaft entstehen? Der Digitalisierung wird ja immer wieder vorgeworfen, dass so die realen Kontakte verloren gehen.
Ja, ich glaube, es hat beides Vor- und Nachteile. Also die physische Gemeinschaft ist nach wie vor wichtig und zentral. Aber eben, es hat wie auch Nachteile, das physische Treffen. Man muss dann einen Weg auf sich nehmen. So mit dem digitalen Medium haben wir die Möglichkeit von einer grossen Unabhängigkeit. Wir sind sehr agil unterwegs. Das Netzkloster soll jetzt nicht irgendwelche analogen stille Häuser oder Klöster ablösen, sondern wir verstehen uns da viel mehr als eine Ergänzung dazu.
Im Netzkloster entsteht eine Online-Community. Und das noch stärker, als man vielleicht meint.
Das ist immer ganz spannend am Übungstag, wenn wir uns dann eben einmal im Jahr physisch vor Ort treffen. Und dann hat man sich zum Teil schon monatelang kennt man sich. Also man kennt sich halt dann vor allem durchs gemeinsame Schweigen. Man hat vielleicht noch gar nie ein Gespräch zusammengeführt. Und dann trifft man sich aber am Übungstag und trifft da Freundinnen und Freunde. Also es ist wie eine Verbundenheit entstanden durch das online miteinander unterwegs sein, obwohl eben unsere Treffen aus Schweigen bestehen. Es ist etwas passiert, es ist etwas entstanden, es ist etwas geworden. Wenn man sich dann nach dem Übungstag wieder online trifft, dann ist die Verbindung schon noch mal tiefer geworden. Also es braucht so den einen Tag im Jahr.
Sie wollen sich aber auch bewusst nicht mehr regelmässig vor Ort treffen. Da gäbe es nämlich schon genug Angebote.
Es gibt stille Häuser, es gibt Klöster, die das auch sehr gut machen und wo man ane kann, wenn man die physische Gemeinschaft sucht. Und unsere USP, so das, was uns ausmacht, das Netzkloster, ist wirklich das digitale Format. Und darum wäre ich mich da ein bisschen dagegen, dass wir öfters uns physisch treffen. Und natürlich erlaubt, dass Leute, die jetzt irgendwo in der gleichen Region wohnen und sich über das Netzkloster kennengelernt haben, dass die sich dann auch privat einmal treffen. Das passiert auch. Und das ist ja sehr schön, wenn das so möglich ist.
Digitalisierung, die bringt uns einen Haufen Vorteile. Wir müssen zum Beispiel nicht mehr ordnerweise Akten von Ort zu Ort schleppen, sondern können sie auf dem Laptop oder Tablet aufmachen und haben Zugang zu extrem viel Material. Wir können uns aber auch vernetzen und Gemeinschaft haben mit anderen, überall auf der Welt, egal wo wir gerade sind. Aber es braucht auch Geld, dass man sich die Geräte, wo man darüber kommunizieren kann, leisten. Wenn man diese Mittel nicht hat, dann ist man aussen vor. Und das exkludiert. Und macht den Graben zwischen Arm und Reich auch grösser. Digitalisierung hat uns in vielen Hinsichten das Leben vereinfacht und uns mehr vernetzt miteinander. Am Ende geht aber fast nichts über ein echtes Treffen zwischen Menschen im 1:1. Relevant, das Wochenmagazin, das gibt es dann in einer Woche wieder mit einem anderen Thema, das man vertiefen. Es gibt aber auch noch andere wertvolle Beiträge oder Podcasts, die wir von RF Media produziert haben. Also, wenn jetzt du oder dein Umfeld unsere Arbeit interessant findest oder dir auch schon mal etwas helfen konnte, dann würden wir uns sehr über deine Unterstützung freuen. RF Media lebt nämlich von Spenden. Jeder Franken hilft uns, dass wir diesen und die anderen Podcasts auch in der Zukunft produzieren können. Spenden geht am besten über den Link in den Shownotes. Merci vielmals. An dieser Folge mitgeschafft hat Joni Merz, Angela Albrecht, Pascal Haller und ich, Tabea Kobel. Jetzt danke vielmals fürs Zuhören und bis gleich.
Relevant.
Das Wochenmagazin von ERF Media Schweiz.